sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie schön, dich zu sehen nach so langer Zeit.
Ja, ich freue mich auch. Ich bin froh, dass es weitergeht mit den Podcasts. Es hat sich sehr viel aufgestaut.
Das stimmt. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, jetzt in den letzten Wochen, wie wir die Veranstaltung hier noch nutzwertiger machen können. Nutzwertigkeit ist so ein Begriff aus der Textdienstleisterbranche, der wir angehören.
Ja.
Und habe nochmal so Revue passieren lassen, was die Leute sich wirklich versprechen, warum die uns zuhören, wonach sie dürsten. Und wenn ich die ganzen HörerInnen-Kommentare so durchsehe, dann fällt auf, dass das, was die Leute eigentlich wirklich wollen, wenn sie uns zuhören, woran sie sich am allermeisten freuen,
ist. Bin echt gespannt.
Ja, Till, es ist dein glockenhelles Lachen. Ja, so ist es. Ich weiß, du hörst es nicht gern.
Okay, es ist wirklich. Ich dachte, jetzt kommt hier wirklich was. Ich möchte einen ehemaligen Chefredakteur zitieren, der mal gesagt hat, je kürzer der Text, desto höher muss der Nutzwert sein. Insofern, der Podcast ist lang, wir brauchen keinen
Nutzwert. Ja, aber die Leute freuen sich, wenn sie dich lachen hören. Das ist doch schön. Ich meine, ich sage das auch nicht ohne Neid. Ja, ich bin halt nicht so bekannt in meinem Umfeld für meine überbordende Lebensfreude. Du dagegen,
ich glaube vielmehr, dass die Leute, die mich kennen, gerne mal reinhören, weil sie mich hier überhaupt mal lachen hören.
Na gut.
Ich habe ja eine Reputation als ein Mann, der zum Lachen aus dem Haus geht.
Und in das Podcast-Studio, in das wir uns regelmäßig zurückziehen.
In den Kriech- bzw. Stehkeller, über den wir vor den Stehkeller der Narration und des Lachens, über den wir hier schon vor einem halben Jahr sprachen.
So ist es. Und genau, und da ist es naheliegend, dass unser Thema heute Humor ist.
Ja.
Humor beim Schreiben in der Literatur. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir reden nicht über lustige Bücher im Sinne von die Känguru-Chroniken oder
Ja, es wird sich nicht ganz vermeiden lassen, aber nee. Weil ich glaube, also Bücher, die von vornherein als lustig auftreten und die die lustig gemeint sind und so weiter, darüber braucht man nicht zu reden. Das findet man halt entweder lustig oder man findet es nicht lustig. Wir reden darüber, ob wir Humor einsetzen, wenn ja, wie oder warum nicht und wie wir es bei anderen Texten finden, die nicht in allererster Linie auftreten als auf dem einen Ende des Spektrums, weiß ich nicht, Tommy Jaud und auf dem anderen Känguru-Chroniken.
Genau.
Wow, ich habe gut aufgepasst, oder?
Respekt.
Wie ist denn deine Haltung? Ich stelle dir mal eine ganz präzise Eingangsfrage. Lieber Alina, wie ist denn deine Haltung zum Humor in der Literatur?
Meine Haltung? Ich habe keine Haltung. Ich stelle
das
fest.
Das kann ja heiter werden.
Ja. Nein, ich habe da jetzt ja auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich stelle fest, dass der alte Mark Twain-Satz, dass sich der Humor aus dem Kummer speist und nicht aus der Freude, dass ich den für mich ganz klar so, kann ich das sehr bejahen. Also zum Beispiel, ich habe diesen Frühling, habe ich zum allerersten Mal Die Glasglocke gelesen von Sylvia Plath. Kennst du ja vermutlich.
Ja.
Was natürlich überhaupt kein lustiges Buch ist im eigentlichen Sinne, sondern ein total tragisches, trauriges Buch über das Abgleiten in eine schwere depressive Phase einer Frau in den, ich würde mal sagen, 50er oder vielleicht frühen 60er Jahren in den USA. Und es gibt aber eine Stelle, die eine wahnsinnige Komik entwickelt, die aber eigentlich auch total tragisch ist, nämlich sie will sich umbringen, also die Ich-Erzählerin möchte sich das Leben nehmen und scheitert einfach an der Logistik. Also sie versucht alles Mögliche und immer kommt ihr irgendwie was dazwischen. Deckenhaken hält nicht oder der Schal funktioniert nicht oder am Meer, wo sie sich ertränken will, kommt irgendein Kind und labert sie voll. Und ihre Verzweiflung darüber, dass ihr das irgendwie nicht gelingt, dass sie es nicht hinkriegt, weil die Logistik so kompliziert ist, das hatte auf eine Art eine Komik, das hatte irgendwie Humor und das fand ich ganz, ganz interessant, aber vielleicht bin ich auch einfach echt irgendwie super krank im Kopf, dass ich das so empfinde. Kannst du damit irgendwas anfangen oder?
Das ist interessant, weil ich mich daran überhaupt nicht erinnern kann. Es ist allerdings bei mir auch wirklich 25 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Würdest du sagen, dass es die, es ist immer schwierig darüber zu reden, aber man merkt es ja schon daran, wie sowas angelegt oder formuliert ist. Würdest du sagen, dass das in dem Fall die Intention von Sylvia Plath war, dass es, dass dieser Effekt bei dir als Leserin entsteht?
Das weiß ich nicht, schwer zu sagen, aber es bekommt halt so eine, also man liest es so, wie als würde sie an einem Backrezept scheitern. Also okay. sie hat so eine Distanz dazu und die, ja. und die produziert so ein komisches Element. Also dadurch, dass sie eben nicht beschreibt, wie sie ihr Schmerz und ihr Leiden und was sie alles fühlt oder eben nicht fühlt und so weiter, sondern die Nüchternheit, mit der sie ihre Bemühungen, ihr Leben zu beenden,
ja, ja.
Und ihr Scheitern daran, ja, ich weiß nicht, ob das ihre Intention war. Es ist ja trotzdem super eindrucksvoll, also eindrücklich und total tragisch. Also es ist ja nicht so, dass es einen nicht, deswegen nicht berührt, nur weil es irgendwie so eine Form von Humor oder Komik entwickelt. Das ist, macht es vielleicht in Wahrheit noch viel schrecklicher, als wenn sie da ja. sehr präzise beschrieben hätte, wie beschissen und verzweifelt sie sich fühlt.
Absolut. Also ich finde, dass es aber zwei wahnsinnig wichtige Themen sind, die du ansprichst. Und zwar das eine, also ich finde schon, dass die Frage der Absicht irgendwie wichtig ist, weil da kann man, glaube ich, lange drüber sprechen, aber ich glaube, dass wirklich Humor in der Literatur in dem Fall, so wie du es beschreibst, wie ich mich, wie gesagt, nicht daran erinnere, klingt es sehr gelungen. Also es würde mich überraschen, wenn es jetzt sozusagen ein Beispiel von unfreiwilligem Humor oder so wäre. Also es klingt insofern wahnsinnig gelungen, finde ich, als du in dem Moment, wo du die Frage nach der Intention nicht so ganz klar beantworten kannst, ist offenbar die Dosierung ja perfekt. Und eben gerade die Komik, ja. die tragische Komik entsteht durch die Nüchternheit. Und ja, in dem Moment, wo sowas überdosiert ist, wird es natürlich, was findest du jetzt so wahnsinnig lustig, meinen professoralen Ton?
Nein, wie du einfach genau das, was ich gerade erzählt habe, einfach nochmal zusammenfasst.
Eigentlich nur, ich wollte eigentlich wirklich, indem ich es nochmal zusammenfasse, auf den Punkt, dass es halt, finde ich, nichts Schlimmeres gibt, als wenn man, es ist echt so schwer, wenn man merkt, dass etwas komisch sein soll. Ich finde es wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und ich finde, also mir fallen ganz wenig Beispiele ein, wo sozusagen wirklich so ein lustiges Kabinettstückchen oder eine komische Passage oder so, also wie du es beschreibst, ist es ja offenbar nicht so gemeint. Das finde ich total interessant. Und das Zweite, was ich interessant finde, ist dieses Thema, dass Sachen halt auch schnell so in der Wahrnehmung gerne mal entwertet werden, wenn halt sie als komisch wahrgenommen werden. Also es gibt sicherlich Leute, die was auszusetzen haben an Sylvia Plath und an der Glasglocke, aber die wenigsten Leute würden sagen, dass es nicht Weltliteratur ist. Es wird ja aber nicht wahrgenommen als ein tragikomisches, heiter-melancholisches.
Nein, natürlich nicht.
Siehst du, wenn es, also ja. Das heißt, wenn es so wäre, würde es das Ganze schon wieder herabsetzen. Das heißt, Humor ist irgendwie auch gefährlich, weil es die Sachen unter Umständen herabsetzt.
Nö, das würde ich nicht sagen. Wieso herabsetzt?
Unterscheidet man nicht, aber also ist nicht sozusagen der heitere Roman oder der komische Roman oder der, ist das nicht, das ist ja was Minderwertiges in der Wahrnehmung, oder nicht?
Findest du? Also, aber dann reden wir jetzt von Känguru-Chroniken neben, keine Ahnung, Handke oder was meinst du, inwiefern minderwertig?
Ich glaube, Humor schiebt sich leicht in den Vordergrund und wird dann halt zu so einem, ja, weiß ich auch nicht, doch, also ich habe schon das Gefühl, dass
Aber das gilt doch nur für den wirklich produzierten Humor, oder? Also das, was du sozusagen mit voller Absicht humorvoll anlegst. Darf ich ein Beispiel aus deinem Opus
ja,
zitieren
ja,
oder ist ja. dir das unangenehm?
Nö. Also ich bin gespannt, was jetzt kommt. Da habe ich auch eine ganz klare Haltung dazu.
Ja. Okay. Ich finde zum Beispiel in deinen letzten beiden Kriminalromanen, in Neun Auge und in Unterwasser, die wirklich gelungensten und auch irgendwie lustigsten Szenen sind die Szenen, wo du über so eine bestimmte Art von älteren Männern schreibst. Also beim letzten, der gerade frisch pensionierte und langsam in die Demenz abgleitende Polizei oder Kriminalkommissar und bei neuen Auge der Vater eines Mordverdächtigen. Und das ist so präzise beobachtet, wie die sind, wie die sich geben, wie die sich bewegen, dass es eine totale Komik hat. Und ich glaube nicht, dass du das als humorvolle Passagen angelegt hast in dem Sinne. Oder?
Nee, und ich verstehe das, aber wenn wir dabei sind, also das sind zum Beispiel keine erstklassigen Kriminalromane, weil es viele Passagen gibt, die als komisch angelegt sind. Und das ist zum Beispiel im Kriminalroman nicht gewünscht.
Sagt wer? Ist doch Quatsch.
Doch. Also,
gut. Wer behauptet das denn?
Naja, von mir aus, mir ist es egal. Und es, den Lesern, denen es gefällt und Leserinnen ist es auch egal. Aber wenn du dir die Parameter anguckst, nach denen im Handel und in der Kritik Kriminalromane bewertet werden, dann ist das ist auch das, was einem mitgeteilt wird. Sobald du anfängst, es zu schreiben, dann ist Humor in dem Genre, ist jetzt ein Sonderfall, ist ein schwieriger Marker. Weil da ist es schon so, also je, ganz oben steht halt, wir haben schon mal drüber gesprochen, das, was der Franzose den schwarzen Roman nennt, ich kann es leider nicht aussprechen, obwohl ich, wie du weißt, 9 Jahre Französisch hatte.
Das beeindruckt mich.
Und da ist halt wirklich.
Ja, aber ey, komm, also davon kann man sich jetzt
im Genre ist es total schwierig
verabschieden, oder? Das ist doch totaler Quatsch, da so einen Graben aufzumachen. Aber machst du den für dich oder redest du jetzt von dem Feuilleton in Anführungsstrichen? Oder wer behauptet das?
Nee, das. Jede Buchhändlerin, mit der ich gesprochen habe, jede Lektorin, jeder Lektor, jeder Agent, mit dem ich zu tun hatte. Ich beklage mich nicht darüber. Ich sage nur, dass es halt einfach, ich finde nichts schrecklicher, als wenn Komik in Filmen oder Fernsehserien oder Büchern dadurch verursacht wird, wenn irgendwelche idiotischen Protagonisten oder Antagonisten sarkastische Antworten geben.
Ja.
Das hat mich aber nicht daran gehindert, 2400 Seiten über einen Kommissar zu schreiben, dessen Charakter im Grunde genommen nur aus 2 Aspekten besteht. Nämlich einmal, dass er eine schwer nachzuvollziehbare psychische Störung hat und zweitens dadurch, dass er sarkastische Antworten gibt. Warum habe ich es getan? Weil es verdammt einfach zu schreiben ist. Und das ist halt so, da muss man so ein bisschen aufpassen. Man driftet dann halt, man ist von der Ernsthaftigkeit, also es ist schon so, Humor ist, da ist halt so der Humormarker schlägt da halt zu sehr aus. Und ich freue mich, dass du den Humor in Passagen gefunden hast, in denen der Humormarker halt nicht so ausschlägt.
Ja, aber dann könnte man natürlich auch überlegen, an welchen Stellen man Humor produziert und benutzt. Und manchmal habe ich bei mir das Gefühl, dass ich es tue, um was anderes zu vermeiden. Also,
ja, absolut.
Wir haben ja schon mal über Schreiben über Sex gesprochen und da ist sozusagen das Rutschen in den Slapstick und in so eine Form von Komik der eine von 2 Wegen, um sich drum herum zu mogeln, dass man jetzt halt über Sex schreiben muss. Und manchmal überlege ich, ob das vielleicht auch ein bisschen feige ist. Also, dass man sich mit humorvollen Passagen um was rumdrückt, was einfach besonders schwierig so aufzuschreiben ist, dass es gut wird.
Ja, aber gebe ich dir total recht. Also würde ich für mich auch absolut bestätigen, ich glaube, dass der Humor da wirklich so eine Art, es ist so eine Tarnung, es ist auch eine Gehhilfe und man weiß halt, wenn man da so ein paar Tricks und Kniffe drauf hat, sei es jetzt Slapstick in der Beschreibung einer Situation oder halt die von mir eben die sarkastische Antwort oder so. Man kommt damit halt weiter. Also genau. Aber die Fallhöhe wird wesentlich höher, wenn man mal versucht, das nicht zu machen. Und ich bin definitiv schuldig, ich habe es ja vorhin gesagt, ich finde, man macht sich's halt leichter. Es ist aber eben auch einfacher. Ich muss aber auch sagen, wenn ich es bei anderen merke, gut ist halt, wenn man es nicht merkt, aber wenn man es merkt, ist man schon so ein bisschen verstimmt, oder?
Wenn es so offensichtlich ist, meinst du?
Naja, also ich lese dann schon, also die 1, 2, 3 Mal in meinem Leben, wo ich eine Sexszene gelesen habe, die wirklich auf eine Art und Weise mir Sexualität gezeigt und wiedergespiegelt hat, die mir geholfen hat, Sexualität anders oder neu oder so in Wahrheit zu sehen, wie ich sie schon immer gesehen habe, habe ich doch mit wesentlich mehr Gewinn gelesen als die Passagen, wo es halt wieder lustig war, weil ein Bild von der Wand gefallen ist oder ein Hund reinkam.
Die Erde gebebt hat, ja.
Das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Art von Komik, ja, wie gesagt. Aber die wollen wir auch rauslassen, die unfreiwillige Komik, oder? Weil sonst wird's, glaube ich, echt, ja.
Hast du denn Techniken für dich? Also wenn ich deine Sachen lese, dann denke ich schon mal immer, dass du hast eine Masche, aber ich komme nicht so richtig dahinter, was es eigentlich genau ist. Kannst du das hier mal aufdröseln? Erklär mal, wie du es machst.
Ich weiß es überhaupt nicht, wie ich es mache. Also ich kann, es ist, glaube ich, zu viel der Ehre, ehrlich gesagt. Das mit der Masche nehme ich sofort an. Ich persönlich finde, also es ist ja banal, dass Humor durch ein Nebeneinander von Dingen, die eigentlich nicht zusammengehören und die vielleicht auch einen unterschiedlichen Status haben, also das total Banale neben dem tief existenziellen und tragischen, das mache ich schon gerne. Also ich mag halt gerne das Alltägliche und das Banale, womit Leute sich dann beschäftigen müssen. Das ist eigentlich letztendlich aber auch nicht ganz anders als das, was du von der scheiternden Suizidlogistik bei Sylvia Plath beschrieben hast. Und es gibt eine Szene in dem Buch, was ich dir mal empfohlen habe, von dem von mir so geliebten David. Von Christine Hohwieler weiß ich, dass er Schaloy ausgesprochen wird. Ich hätte Salai oder so gesagt, dass ein ungarischer Engländer ist. London and the Southeast, wo es eine Szene gibt, wo ein Typ wirklich, also der echt richtige Probleme hat, weil es in seinem Job absolut nicht läuft und die Träume, die er für sein Leben gehabt hat, also typischer männlicher Protagonist in einem Buch der letzten 50 Jahre, die Träume, die er für sein Leben gehabt hat, sind zerplatzt. Seine Frau betrügt ihn oder ist dabei, ihn zu verlassen. Und er hat ein Alkoholproblem und er hat sich in so einer absolut lächerlichen Jobsituation zu so einer Art Kneipenschlägerei hinreißen lassen und kommt dann wieder zu sich und liegt in der Nähe von so einem Pub, so halb auf dem Gehweg. Und es ist wirklich der absolute Tiefpunkt dieser Figur. Und es wird so ganz kurz beschrieben, dass neben ihm eine Radkappe liegt und dann steht da nur Punkt Toyota Yaris, Punkt Absatz. Und dieser, ich fand das finde ich wahnsinnig, ich muss sagen, wenn ich eine Masche habe, dann wäre das nachzumachen oder ich habe mich da drin wiedererkannt.
Das ist die Masche,
absolut. Das ist die Masche und das hört nicht auf, mich zu, das hört nicht auf, mich zu amüsieren, aber es ist natürlich auch, das ist natürlich auch so ein bisschen, so ein bisschen primitiv. Ich habe jetzt irgendwie darüber nachgedacht, über die Sachen von deinem Buch, die ich jetzt gelesen habe, weil ich meine, ich habe auf dem Hinweg und heute Vormittag darüber nochmal nachgedacht. Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass es also selbst in den Rückblenden, also es sind ja keine Rückblenden, aber in den Passagen, die in der Vergangenheit spielen, die sind auch komisch, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir jetzt im Moment, also es gibt so eine Hauptfigur, die, wenn ich das kurz sagen darf, das spielt, die in der Jetztzeit agiert. Und als wo man so, wo ich so das Gefühl habe, da gibt es Sachen, das entsteht so auf relativ klassische Art und Weise, natürlich sehr geschickt gemacht, so aus dem Berufsalltag und so, wo halt Dinge nicht gelingen und gleichzeitig viel größere Sachen auf dem Spiel stehen und so weiter. Und wie hast du irgendeine Art von Humor in die Dinge gebracht, die in den 20er, 30er Jahren spielen? Ich habe das Gefühl, dass du das irgendwie mit der Sprache gemacht hast, aber mir ist nicht ganz klar, wie.
Ich habe da jedenfalls bewusst keinen Humor reingebracht. Das finde ich schwer zu beantworten. Wenn du es so liest, umso schöner, aber. Ja, vielleicht hier und da, naja gut, aber es sind ja auch irgendwie so, das ist ja auch ein total banaler Trick, also dass man hier und da sozusagen eine Szenerie erschafft und dann eine Erwartung unterläuft. Also dass du eine Szenerie hast, wo in den frühen 20er Jahren eine Frau schwanger in einem wallenden Kleid und einem Sonnenhut auf dem Kopf in einem Strandkorb sitzt, also hast sofort irgendwie so ein Bild, so ein 20er-Jahre-Bild vor Augen und Und dann im nächsten Absatz liest du aber, dass sie da eigentlich fast nicht sitzen kann, weil sie sich gerade, weil sie gerade hinter ihren eigenen Strandkorb gekotzt hat und das so stinkt. So. Also das ist quasi, du hast sozusagen dieses Meeresidyll und die Frau in ihrem Kleid und der Strandkorb und so, und du hast sofort halt dieses Bild und so. So versuche ich das dann halt, dass man ab und zu diese ja auch wirklich reichlich oft dargestellte 20er-Jahre-Welt, wo man auch immer nicht so richtig daran vorbeikommt, eben so Zeitmarker zu verwenden, damit der Leser und die Leserin weiß, wo wir uns befinden, halt ab und zu konterkariert mit,
ja,
mit.
Ja, ja, absolut, absolut. Und ich glaube aber auch durch so eine, kann es sein, auch durch so eine, ach, ich weiß auch nicht, ich finde, dass du auch so eine, du hast so eine Verknappung hier und da in den Dialogen, die aus irgendeinem Grund.
Ich kann nicht gut Dialoge, es ist einfach mein Unvermögen.
Nein, aber das ist super.
Ich bin in der Lage, lange Dialoge zu schreiben.
Ja, aber das ist total. Ja, aber das ist total toll, weil ich finde Humor. Es ist schwer zu sagen, aber Humor entsteht ja manchmal auch dadurch, dass man weiß ich auch nicht, ja, wie soll ich das beschreiben, dass man als Leser selber so Lücken füllen kann.
Ja.
Vielleicht ist es auch eher eine Art von Befriedigung oder eine Heiterkeit, die dadurch entsteht. Und ich finde schon, dass also zum einen der Verknappung von Dialogen, und dann hast du aber auch was du machst, dadurch, dass du hin und wieder so Sachen auch verdichten musst, einfach weil im Leben der Figuren relativ viel passiert und dass es so eine zeitliche Verdichtung gibt. Dadurch gibt es manchmal so innerhalb von wenigen Zeilen oder innerhalb von ein, zwei Absätzen gibt es so Nebeneinander von Dingen, die einen Kontrast oder ein manchmal sich auch auf eine Art und Weise ergänzen, die einfach irgendwie auf die komisch ist und die auf eine Art, die einen erfreut, komisch ist.
Oh, das höre ich sehr gerne. Das höre ich fast noch lieber als dein glockenhelles Lachen, Till, wenn du nette Dinge über mein.
Okay. Ja, ich
unfertiges
fällt mir heute auch leichter, nette Dinge über dein unfertiges Manuskript zu sagen, als glockenhell zu lachen. Sag mal, hast du denn, gibt es aber irgendwie so, gibt es auf dem anderen Ende des. Hast du mal, manchmal liest man das ja so in den sozialen Medien oder so, wenn Leute so laut gelacht haben in der U-Bahn, dass ihnen das fast peinlich war und so. Ich vermute mal, dass das dir bei Sylvia Plath nicht unbedingt passiert ist.
Nein, natürlich nicht,
um Gottes Willen. Das glaube ich wirklich.
Oh Gott, was die Menschen jetzt denken über mich. Ey, wenn ich richtig gut draufkomme, lese ich
nicht. Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir vor, wie du so in der U3 Richtung FU sitzt und dir so richtig richtig beölst, die wir in den 80er Jahren gesagt hätten, über die Glasglocke. Sag mal, und kannst du dich an sowas erinnern?
Dass ich wirklich gelacht habe beim Lesen? Ja, wenn ich das jetzt sage, dann hasst du mich so, ich weiß nicht.
Oh, das ist ja jetzt wirklich für alle Beteiligten wahnsinnig interessant.
Ich habe ein bisschen Angst, das auszusprechen. Aber ich zum Beispiel finde ja.
Stella hatte wirklich, wirklich auch lustige Passagen, oder was?
Das ist eher gut aus anderen Gründen. Da habe ich auch. oh Gott. Ja, ich zum Beispiel finde Daniel Kehlmann wahnsinnig komisch.
Welches Buch? Ich finde Daniel Kehlmann, glaube ich, auch wahnsinnig komisch. Ich habe, glaube ich, nicht so viel von ihm gelesen, aber es gibt zum Beispiel in seinem Kurzgeschichtenband Ruhm gibt es auch so Missgeschicke, die Menschen passieren, die wirklich sehr, sehr, ich will jetzt versuchen, das grauenvolle Wort gekonnt zu vermeiden und auch nicht sagen,
Chapeau, gut gemacht. Herr Kehlmann.
Nein, das ist, ja, absolut, was meinst du? Ich habe Till zum Beispiel noch nicht gelesen oder Tüll, wie es, glaube ich, heißt.
Cool. Das fand ich auch passagenweise komisch, das finde ich aber nicht das Komischste. Ich habe, kennst du Ich und Kaminski von ihm?
Nee.
Da habe ich tatsächlich sehr viel gelacht. Das ist wirklich wahnsinnig komisch. Da geht es um einen so einen sehr eitlen Journalisten, der sich selber für echt so ein Gottesgeschenk hält und der einen berühmten blinden Maler besucht, weil er davon ausgehen kann, dass der bald stirbt und dass er möchte derjenige sein, der seine Biografie dann auf den Markt schmeißt. Und er ist aber so von sich eingenommen und findet sich selber so großartig und dieser Kontrast zu diesem zurückgezogen lebenden alten Mann, der ihn einfach total destroyed auf eine Art, aber so, dass er es erst gar nicht mitbekommt und dann erst viel später. Und das fand ich wahnsinnig komisch. Da fand ich schon den Titel einfach gut. Ich und Kaminski, eben nicht Kaminski und ich, sondern ich und Kaminski. Und ich habe bei der Vermessung der Welt, wenn Humboldt und Bonpland da auf, keine Ahnung, auf welchen Berg sie da steigen, da habe ich auch wahnsinnig viel drüber gelacht. Ich fand es ein total komisches Buch.
Aber ganz
und auch
ehrlich,
bei Till gibt es eine Hinrichtungsszene, die wahnsinnig lustig ist. Oh Gott, das ist schrecklich. Kein Mensch will je wieder irgendwas mit mir zu tun haben.
Ja, ich merke langsam, also es kristallisiert sich so ein roter, oder ich würde es, will es nicht, ich glaube, Rot die richtige Farbe ist, aber es, ja. Nee, aber darf ich mal ganz kurz eine kleine Fußnote, ja. Ich finde es wahnsinnig angenehm, dir zuzuhören, aber ich finde, man kann wirklich niemanden, oh, das ist echt schwer zu sagen, weil ich schon glaube, dass das Humor wirklich so, ja, weiß ich nicht, natürlich ist es was Intellektuelles auf eine Art und auch die Herstellung und so, bla bla bla, aber ich finde es wahnsinnig schwierig, wenn es jetzt nicht wirklich irgendwie, ja, es gibt natürlich politische Kategorien, wo es dann aufhört, aber warum sollte man jemanden dafür verurteilen, geschweige denn irgendwie verachten oder so, was er oder sie komisch findet oder worüber man lachen muss, also
ich merke nur einfach hier in meiner Zusammenstellung, dass es möglicherweise ein völlig falsches Licht auf mich oder vielleicht auch genau das richtige Licht. Keine Ahnung. Was weiß denn ich? Ich finde auch Sibylle Berg total komisch. Also ich finde, die hat einen total super Humor und die schreibt ja auch immer über die schrecklichsten Dinge, aber eben auf eine Art, die ich, ich zum Teil wahnsinnig komisch finde.
Ja, und was ich bei Sibylle Berg toll finde und was mich dann auch an, also ich hab eine so eine Episode mal gehabt und ich glaube, es war tatsächlich auch in der U3, das war aber okay, weil ich, wie es sich in der U3 gehört, Thomas Pynchon gelesen habe. Mhm. Und da musste ich wirklich an einer Stelle so lachen, dass ich wirklich nicht weiterlesen konnte und ich glaube aussteigen und in den schwarzen Grund rennen musste. Also ich glaube, man kann entweder man macht es halt sehr subtil und geschmackvoll, also bei Daniel Kehlmann, bei Silvia Plath würde ich sagen subtil, bei Daniel Kehlmann vielleicht geschmackvoll, keine Ahnung. oder man dreht halt wirklich alle Regler so auf 11, das ist einfach irgendwie, und ich finde, das macht Sibylle Berg halt an den richtigen Stellen, manchmal, dass man wirklich denkt, es hört halt überhaupt nicht mehr auf, das ist mir auch in diesem Elfriede Jelinek Buch, über das wir neulich sprachen, die Kinder der Toten, aufgefallen, das ist eigentlich nur daran besteht, dass sie einfach jedes Mal, wenn man denkt, jetzt ist aber auch gut mit der Szene und mit dem, mit der Beschreibung und mit dem Vergleich und es geht einfach immer weiter und es wird alles immer noch, also es ist wie so eine Schaumkanone, aus der einfach immer mehr Humor kommt, um es jetzt mal ganz technisch zu beschreiben, ja.
Aber ja auch Schmerz, es ist ja auch schmerzhaft und bei Sibylle Berg, das ist ja, das, der entsteht ja auch
ja,
dadurch,
klar,
dass
natürlich,
sie so
natürlich.
Manche Dinge so präzise beobachtet und auf den Punkt bringt, dass es auch wehtut auf eine Art, weil man sich vielleicht erkannt hat oder ertappt fühlt oder so weiter und es ist trotzdem, und es ist ja auch, hat ja auch immer so eine Distanz und es ist trotzdem wahnsinnig komisch. Gott, ey, schon wieder mein Sibylle Berg-Fandom, ey, das müssen wir auch nicht in jedem Podcast besprechen. Langsam wird es ja.
Haben wir, glaube ich, gar nicht getan.
Ich habe das Gefühl, ich rede den ganzen Tag darüber, wie toll ich sie im Werk finde.
Es gibt wirklich wesentlich schlimmere Sachen, über die man den ganzen Tag reden kann. Und sehr viele Leute, die es auch wirklich, die nicht müde werden, es zu tun, den ganzen Tag über schreckliche und uninteressantere Sachen zu reden. In dieser Szene bei Thomas Pynchon, ich möchte es ganz, ganz kurz versuchen zu erzählen.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nein, du hast mich null unterbrochen, nur ich würde dazu gerne noch was ergänzen, weil ich mit der Schaumkanone meinte ich halt, ja, es ist halt irgendwie super, wenn man da halt, man muss die aber halt auch unter Kontrolle haben und da so viel wie möglich rauskommen, keine Ahnung. In dieser Passage bei Thomas Pynchon, es ist bei Die Enden der Parabel, geht es darum, wie so ein Soldat im Zweiten Weltkrieg in London, wo die ganzen V1 und V2 Raketen fallen, bei einer jungen Londonerin, in die er irgendwie verliebt ist oder mit der er eine Affäre schon hat oder es geht gerade los und er ist, weil sie ihn ihrer Mutter oder Großmutter, das weiß ich nicht mehr, vorstellen will, ist er da zu Besuch und aus einer Bonbonniere bietet ihm diese Mutter oder Tante So eine klassische Figur der englischen, so eine klassische, etwas formidable, etwas einschüchternde Frauenfigur der englischen Literatur, bietet ihm so englische Bonbons, die mit irgendwelchen Sachen gefüllt sind, an. Und er will halt, genau, und er will halt auf keinen Fall irgendwas falsch machen. Und möchte da als Amerikaner nicht unangenehm auffallen und möchte irgendwie auch seinen Kontakt zu dieser jungen Frau nicht aufs Spiel setzen und möchte bei der alten Tante oder Mutter oder Großmutter gut wegkommen und isst halt nacheinander, die werden ihm mehrfach angeboten, so Bonbons, deren Ekelhaftigkeit und Unappetitlichkeit, und dann kommt halt so dieses alle Regler auf 11 auf eine derartig absurder und immer existenzieller werdende Art und Weise über Seiten beschrieben werden, die wahnsinnig, wahnsinnig komisch ist.
Also es ist eigentlich auch eine Sexszene ein bisschen, oder?
Genau, es ist auch eine Sexszene. Und es ist aber auch, also es gibt überhaupt keine Sprache in diesem ganzen Buch. Und ich will nicht sagen, dass es jetzt irgendwie metaphorisch gemeint ist oder so, aber es gibt überhaupt keine Sprache für den Schmerz und für die Angst, die dieser Soldat angesichts der einschlagenden V2 und seiner eigenen Verstrickung in diese Vorgänge und so weiter hat. Aber es überträgt sich auf einen als Leser halt so ein ganz, ganz schmerzhaftes Kindheitsgefühl, nämlich dieses Gefühl, unappetitliche Sachen essen zu müssen, die man einfach nicht essen will und gerade wenn man auch einfach nicht aufhören kann. Und ich gebe dir total recht, also diese Szene hätte zum Beispiel auch absolut nicht funktioniert, wenn es auch in mir als Leser nicht irgendwie ja so ein Schmerz berührt hätte. Und ich glaube, das ist halt das Interessante. Also dieser Schmerz muss irgendwie, der Schmerz des Autors oder so oder der Autorin interessiert mich eigentlich nicht so, sondern es muss halt schon was sein, was wo man selber sich auch, also der eigene Schmerznerv wird dadurch ja auch berührt und vielleicht auch gelindert oder so.
Hast du eigentlich in deinem aktuellen Romanprojekt, planst du dann sowas wie so eine Figur, die so ein bisschen als Comic Relief funktioniert? Von dem, was ich bisher gelesen habe, würde ich sagen, ja, aber vielleicht täusche ich mich auch.
Ja, und das haben auch schon wieder alle gesagt. Entschuldigung, ich bin irgendwie echt so ein bisschen negativ heute drauf. Und ich habe jetzt auch schon von ein, zwei Leuten gehört, ja, oh, und so lustig und Du meinst sicherlich Sonja Dobrowolski, oder?
Ja, schon wegen dem tollen Namen und
Es ist ein völlig normaler Berliner Name. Es gibt allein im Berliner Telefonbuch 240 Frauen, die so heißen. Und wenn es 24 sind.
Da muss man sagen, dass ich in der, das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich so einen wirklich beschissen banalen Nachnamen habe, aber dass ich, als ich die ersten Seiten, die du mir netterweise mal zum Lesen gegeben hast, gelesen habe, da wirklich nur Namen vorkamen, die mir so ausgedacht vorkamen, weil ich noch nie jemanden getroffen habe, der so heißt. Aber du hast ja gesagt, das stimmt alles nicht, sind alles real existierende Namen, sogar von Leuten, die ich mal kannte oder kenne. Und
also im ersten.
Nichts davon ist ausgedacht und du hast natürlich recht damit. Es war, glaube ich, einfach nur. Ich war irritiert von der Exotik der Nachnamen im Zehlendorfer Bürgermilieu.
Das ist vielleicht nicht so bürgerlich, das Milieu, wie es. Vielleicht ist es der Fehler gewesen. Vielleicht war meine Grundschulklasse diverser, als ich es im Nachhinein oder als ich es damals wahrgenommen habe. Und das Milieu im Buch ist eigentlich vielleicht gar nicht so divers und darum müssten die Namen ein bisschen einfacher sein.
Kennst du diese Heiner Müller Passage, wo Heiner Müller
Ich kann ganz pauschal Nee sagen.
Nein. Es ist wahrscheinlich auch in Wahrheit das Einzige, was ich über Heiner Müller weiß. Aber es gibt irgendwie, er liest eine Rezension über irgendwas, was er geschrieben hat oder ein Stück von ihm oder sowas. Und der Rezensent schreibt, Müller, ein Name, den man sich merken muss. Und das hat ihn sehr gefreut und das hoffe ich auch, dass mir das passiert ist. Irgendwer in irgendeiner Rezension, sollte es eine geben, über mein Buch schreibt, Schröder, ein Name, den man sich merken muss. Also okay, aufgemerkt da draußen. Jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Was ist los mit mir heute?
Nee, ich habe gemerkt, ich finde es super. Ich habe gemerkt, dass ich tatsächlich da in so eine Comic-Relief-Figur schon wieder reinrutsche und dass mir das aber auch jetzt schon wieder auf die Nerven geht und dass die Laborantin Sonja Dobrowolski im Grunde genommen durch die Bequemlichkeit des Autors jetzt auch schon wieder wie so ein Manic ich habe gedacht, ich mache sie jetzt von einer sympathisch lustigen Nebenfigur, wo man sich dann immer vielleicht als Leserin freut, wenn die kommt, werde ich sie jetzt, glaube ich, so ein bisschen als eine Parodie auf das Manic Pixie Dream Girl anlegen, die dann am Ende statt dem Helden bei seiner Mensch- bzw. Mann- oder Erwachsenwerdung zu helfen, einfach alle komplett in Abgrund reißt und als einzige davon aber völlig unberührt bleibt. Also das ist ihre Rolle. Sie ist eigentlich die einzige Figur in dem Buch, die irgendwie mehr oder weniger häufig auftaucht, die von all dem, was in dem Buch passiert, komplett unberührt bleibt.
Super, meine Heldin.
Ich weiß auch nicht. Ich finde auch diese Passage, auf die du dich beziehst, wo sie so einen komischen Raketen-Countdown einzählt. Ganz ehrlich, ey, weißt du, das sind dann so Sachen.
Nein, du weißt doch, ich bin leicht zu beeindrucken. Ich fand die super.
Das ist natürlich mein ideales Publikum. LeserInnen, die leicht zu beeindrucken sind.
Leicht zu beeindrucken und...
wenn ich mal ganz kurz, ist jetzt nicht so interessant, aber findest du die Figur gut oder fandest du die Passage gut?
Ich fand die Passage gut und ich fand es handwerklich super, wie du diesen Raketen-Countdown eingeflochten hast und ich fand sie als Figur gut. Ich fand sie aber ein bisschen zu gut. Also dann habe ich mich gefragt, warum werden die eigentlich kein Paar, die ist doch viel geiler. Warum stehen Männer immer auf so beknackte Frauen und nicht auf die... auf das Gute, das so nahe liegt. Warum immer so kompliziert?
Also wenn er sich jetzt für die entscheiden würde, würde es auch ganz schön kompliziert werden.
Ja, außerdem, dann wäre dein Buch ja auch irgendwie vorbei.
Ganz ehrlich, warum die jetzt Interesse an zum total öden Typen aus Bonn-Bad-Godesberg haben sollte, das wäre auch
absolut richtig,
unrealistisch. Richtig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe gestern was wir beide getan haben, habe ich auch getan. Ich habe auch meine Kapitel irgendwie so ein bisschen geordnet, habe mir überlegt, was noch so fehlt und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so beim Durchblättern der Sachen und als ich so geguckt habe, was ist da eigentlich passiert, ich habe alles ausgedruckt und auf dem Fußboden verteilt. Ich bleib dann doch immer hängen an so Passagen, wo ich dann wirklich auch buchstäblich denke, ach, das ist ganz lustig geworden und ich fürchte, ich kann irgendwie nicht aus meiner Haut. Also ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich...
Sollst du doch auch gar nicht.
Mir geht das auf die Nerven, ey. Alina, ich bin der traurige Clown, der immer raus muss und immer wieder raus muss und eigentlich im Grunde genommen, weißt du, ganz ehrlich, ich wollte dich eigentlich vorwarnen, kannst du die Clowntröte machen? Kann ich kurz was über die Clowntröte erzählen?
Ja, bitte. Und, ja, ich sammle mich, du erzählst was und dann versuche ich sie. Ich probiere mal, Moment. nicht so gut.
Doch, es war ziemlich gut.
Ich krieg's nicht mehr hin. Ich habe sie wirklich, wirklich lange nicht gemacht. Komm, also ich erzähl was.
Ich will ganz kurz, ganz kurz erzählen, warum ich dich bitten wollte. Was wolltest du denn gerade sagen? Ich wollte dich danach, würde ich nämlich dann erzählen, warum ich dich gebeten habe, Tick Notaros Clowntröte zu machen.
Ja, du hast mich ja auf diesen Podcast von Conan O'Brien gebracht und in einem war die mir bis dahin unbekannte Tick Notaro zu Gast, die wahnsinnig, die total toll ist, wirklich richtig großartig. Und die macht dieses Geräusch, die Clowntröte. Das war viel besser als ich. Und als ich das gehört habe, war ich mit unserer gemeinsamen Freundin Julia Karnick in Schreibklausur und habe, auch um dich damit beeindrucken zu können, in meinem Kämmerlein immer versucht, es nachzumachen und habe halt immer gemacht. Und Julia hat mich irgendwann gefragt, was machst du eigentlich da in deinem Zimmer? Du machst immer so komische Geräusche. Ja, und dann wusste ich mich nicht so richtig zu erklären. Aber das ist schon eine Weile her und du siehst, dass ich in der Zwischenzeit ein bisschen davon abgekommen bin, das weiter zu perfektionieren. Also ich kann es nicht so gut wie Tick Notaro und möchte all unseren HörerInnen nahelegen, speziell diese Podcast-Folge mit Thich Nhat Hanh zu hören, weil sie ist wirklich fantastisch gut.
Absolut, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich so eine Schwäche für Conan O'Brien habe. Es hat bei mir wirklich biografische Gründe. Er ist weder besonders...
körperliche.
Bitte, was?
Ich dachte, es hat körperliche Gründe. Nein, Quatsch.
Das war jetzt so ein typischer Conan O'Brien-Witz übrigens.
Yeah. Learning from the best, klar.
Ich glaube, wir sind uns einig, dass er gar nicht besonders lustig ist. Er ist jetzt auch nicht so ein wahnsinnig guter Late-Night-Host, ehrlich gesagt. Und er ist auch irgendwie, aber irgendwas an ihm ist mir wahnsinnig sympathisch. Und dieser Podcast ist irgendwie toll. Und ich habe auf dem Hinweg mir überlegt, auf dem Fahrt, was ich eigentlich wirklich wahnsinnig, also was für mich so der Inbegriff des Humors, des gelungenen Humors, das Wort Humor ist schon so schrecklich. Es klingt irgendwie nach Hör-zu, Seite 3, 1982, ja, ey.
Mackie.
Und das Postleitzahlen-Drudel.
Genau.
Okay, also ich habe mir überlegt, was ist eigentlich sozusagen das beste Beispiel für sozusagen die weiß ich nicht, das Humor an sich. Und es ist für mich wirklich diese Clowntröte von Thich Nhat Hanh, ja. Weil sie das irgendwie, also sie in diesem Podcast unterhält sie sich mit Conan O'Brien und er versucht eigentlich immer, weil sie halt bekannt geworden ist durch ihr eines großes Stand-up-Special, was sie unmittelbar nach ihrer Brustkrebsdiagnose improvisiert hat und weil sie zwei Kinder gerade adoptiert hat und sie irgendwie auch so, sie hat einen Film über den Tod ihrer Mutter gemacht. Also viele so Sachen, die sehr existenziell sind. Er versucht auch immer wieder das Ganze so ein bisschen runterzubrechen, was ihm auch nicht so richtig liegt. Er kann sich eigentlich nicht so richtig ernsthaft mit den Leuten unterhalten. Und dann kommt sie mit dieser Clown-Tröte eigentlich mehr oder weniger aus dem Nichts, was halt überhaupt nicht. Also der Kontrast ist total super zu seinen etwas hilflosen Versuchen, irgendwie Substanz in dieses Gespräch zu bringen.
Und sie ist halt technisch, also auch
genau,
humortechnisch
ganz
viel
genau,
besser als er.
Sie ist humortechnisch.
Sie ist wirklich, sie ist eine Meisterin.
Ja.
Also sie hat ja eine spezielle Technik. Das ist ja Technik auf eine Art.
Ganz genau.
Ihr müsst es hören, Leute, ehrlich.
Und sie lässt halt dann diese Clowntröte, hört sich in diesem Podcast, wir wissen jetzt nicht, ob deine sich auch wirklich, aber die hört sich halt wirklich, nee. Du hast wirklich das Gefühl, da sitzt ein oder steht ein Clown mit so einer Tröte und macht kurz dieses Geräusch. Es ist halt einfach auch so, also es muss dann halt wirklich irgendwie total sitzen und es sitzt dann einfach so, es ist wirklich super. Ja,
ich muss mehr üben. Hausaufgaben fürs nächste Mal. Im nächsten Podcast kann ich die Clowntröte. Du könntest aber auch mal was tun, ey. Mach du mal Clowntröte.
Das war jetzt eher so eine Tuba, in der ein Tier gestorben ist. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht. Ich habe es aber auch nicht.
Du hast es nie behauptet. Insofern
ich sehe wie, aber ich sehe ja, wie du es machst. Nee, ich kann es wirklich definitiv überhaupt nicht. Kein bisschen.
Guck mal, wie lustig wir sind. Hier endet unser Podcast über Humor, oder? Oder haben wir noch was zu sagen?
Ich kann nur sagen, dass eigentlich alle meine Lieblingsautorinnen zum Beispiel, glaube ich, überhaupt keinen Humor haben, aber und auch das in ihren Büchern nicht wieder.
Wieso? Du bist doch Muriel Spark-Fan und das ist doch wahnsinnig komisch.
Ist das wahnsinnig komisch? Das frage ich mich nämlich die ganze Zeit. Ich lese das immer und ich habe das Gefühl, dass KritikerInnen keine Kategorie haben und ich habe sie auch nicht und man sagt dann halt, es ist komisch. Findest du es komisch? Ich finde es überhaupt nicht komisch, ehrlich gesagt. Ich denke immer.
Doch, ich finde diese Dialoge finde ich wahnsinnig komisch. Ich finde, es sind sehr schwarzhumorige Bücher, die es nicht drauf anlegen, komisch zu sein und trotzdem eine Komik haben, also einen Humor haben. Oder das heißt Bücher, ich habe nur eins gelesen bisher und Memento Mori, was du mir gegeben hast. Und das fand ich wahnsinnig
komisch. Geschenkt habe ich dir das.
Geschenkt, ja, du hast es mir geschenkt, na, weil du es doppelt hattest. Aber ja, du hast es, bestimmt, du hast es mir geschenkt und ich mich sehr darüber gefreut.
Mann, ey. Weil ich es doppelt hatte, ja, es stimmt.
Aber du hättest es auch jedem anderen Arschloch schenken können.
Insofern ich habe hier noch eins doppelt. Kannst du hier nächste Woche abholen.
Ja, toll, super.
Ich freue mich auf nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche und machen dann weiter. Alina, schön, dich zu sehen. Ich freue mich auf nächste Woche und bedanke mich bei allen, die zugehört haben.
Ja. Grüße alle. Allen noch einen Gruse, eine geruhsame Nacht.
Ich lege mich jetzt hin.
Ja, sehr gut. Tschüss, Till.
Tschüss.